111 Kilometer Akten.
Für die Interessen der Arbeiterklasse.
Der offizielle Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin Dagmar Hofestedt, die Sprecherin des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen und hier Gastgeberin des Podcasts, zusammen mit Maximilian Schönherr, Radiojournalist, Autor und Archiventhusiast.
Unser Thema in dieser 31. Folge hat mit dem Paragraphen 219 des DDR-Strafgesetzbuchs zu tun. Ungesetzliche Verbindungsaufnahme. Dazu gehörten Hörerbriefe an Westsender wie den RIAS Berlin, die ARD-Rundfunkredaktion oder das deutschsprachige Programm der BBC in London. Wer an diese vom DDR-Regime als kapitalistisch-revanchistisch gebrandmarkte Häuser schrieb, nahm nach § 219 Verbindung mit Feinden der DDR auf und beging damit eine Straftat. Um diese Kommunikation von DDR-Bürgerinnen und Bürgern mit dem vermeintlich feindlichen Radiosender BBC geht es heute in unserem Gespräch über das Buch und die Ausstellung Briefe ohne Unterschrift.
Das war ein ganz schön volles Wortkonvolut. Kapitalistisch, revanchistisch, gebrandmarkte Redaktion. Nicht schlecht.
Ich hab oft DDR-Rundfunk gehört. Ich kenn das.
Ach, du kennst deine Vokabeln aus der DDR.
Ich kenne die Vokabeln, genau.
Dann lass uns kurz das Verständnis von Medien im geteilten Deutschland damals vor 89 skizzieren. In der DDR war die Presse von der Staatspartei SED angeleitet und kontrolliert. In diesen Medien gab es also keinen offenen Austausch über Gesellschaft oder Konflikte oder gar Kritik an der Partei selber. Alternativen dazu standen unter Strafe und wegen der streng bewachten Staatsgrenze zum Westen gelangten auch kaum Zeitungen oder Zeitschriften aus der Bundesrepublik über die Grenze, die vielleicht einfach mal ein anderes alternatives Bild gezeichnet hätten. Aber Radio- und Fernsehwellen ließen sich eben nicht aufhalten durch die Mauer und wurden im Osten viel genutzt. Offiziell war es natürlich nicht gern gesehen und in den 1950er Jahren auch verboten, Westfernsehen und Radio zu empfangen. Die Wahrnehmung von Partei und Stasi war davon geprägt, dass hier der kapitalistische Feind seine Propaganda verbreitet in diesen Westmedien und das musste unterbunden werden. Wenn man selbst die Medien weitgehend nur als verlängerte Parteischulung begreift, wie das in der DDR üblich war, fehlt eben die Erkenntnis über den Streit der Meinungen in einer offenen Gesellschaft. Dann kann man sie nur als Propaganda sehen und wenn man sie als Ausdruck demokratischer Rechte sieht, werden sie halt zur Gefahr für den Status quo.
Die BBC in London strahlte über Kurz- und Mittelwelle eine Reihe von regelmäßigen Sendungen in deutscher Sprache aus. Im Zweiten Weltkrieg war das eine verlässliche Quelle von Informationen, die der Propaganda des Naziregimes etwas entgegensetzte. Nach der Gründung der DDR 1949 fiel der Redaktion auf, dass sich zunehmend Bürgerinnen und Bürger per Brief zu Wort meldeten, um ihrem Frust über die Verhältnisse im sogenannten sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat Luft zu machen. Aufgrund dessen entstand in London dann die Sendung Letters Without Signature, so hieß sie im Haus, also Briefe ohne Unterschrift.
Dies ist auch der Titel eines Buchs von unserem heutigen Gast, Susanne Schädlich, die du ja gleich noch vorstellen wirst. Aus dem Buch entstand eine Ausstellung, auch darüber sprecht ihr. Denselben Titel trägt eine Ausstellung, die jetzt im Frankfurter Museum für Kommunikation zu sehen ist, pandemiebedingt vorerst nur im Internet. Du, Maximilian, kennst aber das Museum in Frankfurt.
Schon, aber nicht so richtig gut. Viel besser kenne ich das Archiv und insbesondere das Depot des Kommunikationsmuseums. Es sitzt in Heusenstamm, einem kleinen Ort südlich von Hanau. Wir hatten im Deutschlandfunk mal ein Rätselspiel. Diese Form ist dem Sender eigentlich fremd, also Rätselspiele, aber an Adventssamstagen kann man es schon mal machen. Jedenfalls mussten die Hörer und Hörerinnen unter anderem den Hebdrehwähler erraten. Sagt ihr das was?
Nein, Hebdrehwähler, nein.
Das ist ein Objekt aus der Telefonvermittlungsgeschichte, also als die Fräuleins vom Amt ersetzt wurden durch die erste Technik. Um das zu recherchieren, fuhr ich ins Depot nach Heusenstamm und kam seitdem öfter wieder dahin. Jedenfalls kam der Tipp, mir doch mal die Briefe ohne Unterschrift in der Ausstellung anzusehen, von dort. Ich wusste, dass es die Sendung gab, aber ich wusste nicht, dass die Autorin und Journalistin Susanne Schädlich darüber ein Buch geschrieben hatte. Von ihren Erfahrungen handelt diese Folge des Podcasts heute.
Woher wusstest du denn eigentlich, dass eine Sendung mit diesem Namen existierte? Die wurde doch ungefähr Mitte der 1970er Jahre eingestellt.
Jetzt muss ich ein bisschen angeben. Ich kenne mich mit der BBC-Geschichte ein bisschen aus. Also ich war da oft und ich habe antiquarisch ziemlich viel, eigentlich ziemlich wenig Geld, aber in heute ziemlich teurere Bücher investiert. Die sogenannten BBC Yearbooks, also die Jahresbücher, sind wirklich sehr tiefgehende, oft sehr technische, aber eben auch medial sehr interessante Bücher. Und ich glaube, da ist mir das erste Mal dieses Wort über den Weg gelaufen, also dass es diese Sendung gibt. Außerdem habe ich die deutsche Abteilung mal besucht. Ich glaube, einfach so. Es ist nördlich vom Oxford Circus gewesen, also wo die Touristen sowieso immer gerne hingehen.
Genau, das war so ein, das, daran kann ich mich sogar noch auch erinnern. Das war so ein schönes herrschaftliches Haus in so Marmorweiß, in so einem Sandstein-Gebäude.
Genau, das ist das Broadcasting House und das ist nicht das Busch House,
nee,
von dem
woanders
in unserem Podcastgespräch kurz die Rede ist. Busch House ist die Zentralredaktion, befindet sich näher an der Themse.
Na, jedenfalls hat die BBC nicht sonderlich gut auf diese Mitschnitte aufgepasst. Es gibt diese nämlich im Archiv der BBC selber gar nicht mehr, aber...
Woher weißt du das?
Naja, das weiß ich von der Dame, die das im Museum in Frankfurt ausstellt, weil das hat sie in einem Interview dazu erzählt.
Aha, okay, die hätten das gerne
erzählt.
Gehabt und es fanden nichts.
Ja, genau. Also das war jemand, oder was, die Ausstellung hier in Berlin. Die haben ja online ein bisschen Werbung für die Ausstellung gemacht und in einem Interview hat sie das erwähnt, weil natürlich die Museumsausstellung gerne Hörbeispiele anbieten wollte. Und da hat sie gesagt, dass die dort nicht mehr vorhanden sind. Natürlich die Briefe selber schon noch, aber nicht mehr die Mitschnitte der Sendung. Aber
auf die Stasi ist ja Verlass.
Wollte ich gerade sagen, hier hat die Sammelwut der Stasi ausnahmsweise mal was Positives bewirkt. Nämlich in unserem Archiv liegen tatsächlich noch einige Mitschnitte, vor allem aus der Endphase der Sendung, also späte 1960er und frühe 1970er Jahre. Jedenfalls habe ich einen kurzen Ton mitgebracht, damit Sie sich die Sendung und den Moderator akustisch vorstellen können.
Briefe erreichen uns über folgende Adressen. Oskar Maser, 1 Berlin 52, Merkurstraße 16. Oder Norbert Feldmann, 1 Berlin 31, Kalischer Straße 5. Und nun kommentiert Austin Harrison, Briefe ohne Unterschrift.
Ich musste zu meinem großen Bedauern feststellen, dass unser Mr. Harrison vorige Woche kein Wohlbefinden aufweisen konnte. Er ist stark erkältet. Diese Sendung fiel ihm bestimmt schwer. Ich wünsche von Herzen eine gute Besserung. Zum neuen Jahr begleiten diese Zeilen alles Liebe und Gute und sehr herzliche Grüße.
Sie haben recht, natürlich. Ich hatte eine leichte Kehlkopfentzündung. Gilwood Passion schreibt:
Sie sagten einmal als Kommentar zu einem Hörerbrief, Sozialismus müsse demokratisch sein. Der russische Sozialismus hat aber mit Demokratie wirklich kaum etwas zu tun, denn er ist die Herrschaft des Proletariats und eine absolute Diktatur, in der jede freiheitliche Regung gleich unterdrückt wird. Auch die geringste liberale Regung wird augenblicklich niedergeknüppelt. Man behandelt uns wie dumme, geistesschwache Menschen. Und wagt jemand eine eigene Meinung zu äußern, wird er in eine Irrenanstalt gesperrt.
Es stimmt schon, wenn Sie sagen, dass der sowjetische Sozialismus mit Demokratie kaum etwas zu tun hat. Ich bin aber nicht Ihrer Ansicht, dass er die Herrschaft des Proletariats ist. Das Proletariat hat ganz einfach zu tun, was ihm befohlen wird. Das Proletariat wird nicht im Wege von Wahlen um seine Meinung befragt. Und es kann auch seine Meinung nicht durch wirklich freie Gewerkschaften oder durch die Presse und den Rundfunk äußern. Ich glaube aber doch, dass sich in der UdSSR der Beginn einer Bewegung feststellen lässt, die größere Freiheiten für den Einzelnen verwirklichen will. Man braucht hier nur an Sacharow und Solzhenitsyn zu denken. Natürlich mag es sehr lange dauern, ehe einzelnen Menschen in Osteuropa viel Freiheit gewährt wird. Aber diese Bewegung bestätigt doch offenbar, was ich wiederholt gesagt habe, dass nämlich eine solche Bewegung in der UdSSR nicht sonst wo in Osteuropa beginnen muss. Der tragische Fall der Tschechoslowakei hat dies bewiesen. Aber weiter mit dem Hörerbrief.
Susanne Schädlich hat, wie wir hören werden, zwei Archive für ihr Buch genutzt. Und diese umfangreichen Recherchen führten dann zu der aktuellen Ausstellung. Das Archiv der BBC in Reading, das ist westlich von London, und das Stasi-Unterlagenarchiv.
Und in unserem Archiv gibt es zahlreiche von der Stasi geöffnete und damit abgefangene Briefe von DDR-Bürgerinnen und Bürgern an die BBC. Es wäre sicherlich ein ganz interessantes Forschungsprojekt, herauszufinden, wie viele dieser abgefangenen Briefe dann auch zu den Urhebern geführt haben und dann vielleicht sogar auch zu Verhaftungen geführt haben. Denn nicht jeder hat dann mit seinem echten Namen oder seiner echten Adresse geschrieben. Das hat schon ein bisschen Aufwand dann bedeutet, die wirklich zu finden. Aber in ihrem Buch erzählt Susanne Schädlich von einigen nach diesem Paragraphen 219 verurteilten Menschen, also 219 ungesetzliche Verbindungsaufnahme, und auch sogar von einem Schüler, der dann 2 Jahre im Gefängnis saß, weil er diese Briefe geschrieben hat. In der Ausstellung ist dazu auch einiges sehr konkret mit Faksimiles dokumentiert.
Susanne Schädlich hat eine sehr interessante Biografie, die quasi die Vorgeschichte zu diesem Buch war. Darum geht es aber erst in unserem zweiten Teil in diesem Podcast-Gespräch. Ihr Vater solidarisierte sich mit Wolf Biermann, dem DDR-kritischen Liedermacher, der bei einer Konzertreise im Westen aus der DDR ausgebürgert wurde. Das führte über mehrere Umwege und viele Schikanen zur Ausreise der Schädlich-Familie nach West-Berlin. Ich frage Susanne Schädlich an einer Stelle, wer die Ausreise finanziert hat. Darauf reagiert sie irritiert und ich ging nach unserer Aufnahme der Sache nach. So war ich drauf gekommen. Ihr Vater schrieb in einem Text 1992 folgendes, Zitat, einer, dem die staatliche Partei das Wollen hatte zukommen lassen, wollte, dass ich hinter Gittern verschwinde. Aber mit Geld geht alles besser. Mit Geld Auswärtigem ging es. Ich ging, weil ich gehen wollen musste, über die Grenze. Jetzt war ich ein auswärtiger Einheimischer. Zitat Ende. Ich habe diese Passage so interpretiert, dass da West-D-Mark geflossen waren. Dem war aber offenbar nicht so. Es gab starke Unterstützer in der BRD, unter anderem Günter Grass und Günter Gauss. Das wollte ich nur anmerken, damit es zu keinen weiteren Irritationen kommt.
Na, mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen. Also ihr Vater war ja ein bekannterer Autor und Schriftsteller, dass es sozusagen als eine irritierende Frage zu verstehen ist. Aber die Frage nach dem Geld, danach, ob man wegen Geld geht oder Geld bekommen hat für etwas, ist ja nie ganz ohne. Und da finde ich gut, dass du das im Vorfeld nochmal klarstellst.
Hans-Joachim Schädlich hat ganz gut durch sein kurz vor der Ausreise 1977 bei Rowohlt erschienenes Buch Versuch der Nähe verdient. Aber diese Einnahmen, hat er jetzt gesagt, standen bei der Ausreise noch nicht zur Verfügung. Also es war offenbar wirklich Einfluss durch den Westen, viele Schikanen gegen die Familie, aber keine D-Mark, die da geflossen sind.
In der Zeit war zudem der Gang von Ost nach West, gerade wenn man auch etwas prominenter war, immer ein Politikum und auch eine Story im Kampf der Systeme, wenn man das so sagen möchte. So oder so, die Geschichte der Familie Schädlich wäre eine ganz eigene Podcast-Folge wert. Dann lass uns starten. Briefe ohne Unterschrift mit Susanne Schädlich.
Ich spreche mit Susanne Schädlich, die ist geboren 1965 in Jena. Können Sie sagen, Frau Schädlich, wo Sie gerade sind? Ich sage mal kurz, wo ich bin. Ich gucke auf den Dom von meinem Büro aus, Kölner Dom, und ich nehme das für mich auf, meine Seite, und Sie nehmen Ihre Seite mit Ihrem Smartphone auf. Wo sind Sie denn gerade?
Ich sehe gerade in eine hügelige Landschaft in der Oberlausitz. Aus einem Landhäuschen. Und also aus dem Fenster sehe ich eine hügelige Landschaft mit Häusern. Leicht bewölkt, würde ich sagen. Ein Hoffnungsschimmer auf Frühling. Erkennbar.
Und können Sie die Oberlausitz mal eingeografieren für jemanden, der aus, sagen wir mal, Mittelfranken kommt?
Aber klar, also die Oberlausitz befindet sich im Dreiländereck zu Polen und Tschechien. Und die nächstgrößeren Städte, die sind Zittau, Görlitz und Bautzen. Da in der Ecke befinde ich mich.
Mhm. Gut, ich mische die beiden Gesprächsteile so zusammen, dass Sie, liebe Hörer und Hörerinnen, Sie dann so hören, als würden wir in einem Raum sitzen, aber wegen der dritten Covid-19-Welle, Corona-Welle, können wir das eben nicht. Ja, dann wollen wir mit unserem Gespräch mal anfangen. Es gibt eine Ausstellung im Moment, die man natürlich Corona-bedingt nicht besuchen kann, aber online, die ist sehr gut aufgestellt online, im Museum für Kommunikation in Frankfurt. Die läuft bis September 2021. und die heißt Briefe ohne Unterschrift. Diese Ausstellung gab es vorher schon in Berlin, war es auch Kommunikationsmuseum?
Genau, war auch ein Museum für Kommunikation in Berlin.
Das geht auf Ihre Recherchen zurück, diese Ausstellung, richtig?
Das geht nicht nur auf die Recherchen zurück, sondern es geht direkt auf das Buch zurück, das ich zu dem Thema geschrieben habe, mit gleichnamigem Titel Briefe ohne Unterschrift, wie die BBC oder eine Radiosendung der BBC die DDR herausforderte. So heißt das etwas holprig im Untertitel. Ich hatte eine Lesung in Frankfurt vor 2, 3 Jahren und anschließend saß ich mit den Veranstaltungen der Lesung in einem wunderbaren Restaurant. Es war heiß, es war Sommer, da konnte man noch draußen sitzen. Und die Idee kam auf, dass es doch das Thema sei für ein Museum der Kommunikation in Frankfurt. Und wie es der Zufall wollte, ist dann die Ausstellung aber erst nach Berlin gegangen, weil die zuständige Person von Frankfurt nach Berlin gegangen ist, die dann das Ganze angeleiert hat.
Die Kuratorin?
Frau Regine Meldt. Hm. Nee, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Okay.
Die wurde, ich glaube, auf eigenen Wunsch ging die nach Berlin in das Museum dort, hat das dort Frau Schaluschke, der Direktorin des Museums, vorgeschlagen. Die waren sogar fort Feuer und Flamme und so wurde das letztendlich eine Ausstellung.
In der Ausstellung sieht man viele, viele Briefe, die DDR-Bürger und Bürgerinnen an die BBC geschrieben haben. Über welchen Weg werden wir nachher, glaube ich, noch besprechen.
Ja.
Wie sieht es rechtlich aus? Mussten Sie das klären, dass quasi diese Sachen aus dem BBC-Archiv in eine deutsche Ausstellung kommen dürfen?
Nee, das musste ich nicht klären. Also A war das natürlich schon im Vorfeld halbwegs geklärt, dadurch, dass ich ja, als ich das Buch schrieb, Auszüge aus Briefen im Buch veröffentlicht habe. Ne? Und das hat natürlich dann der Verlag geklärt, wobei gesagt werden muss, dass natürlich auch die BBC kein Urheberrecht an diesen Briefen hält. Das Urheberrecht liegt bei den Schreibern der Briefe, die ja, und da greife ich jetzt wahrscheinlich vor, anonym geschrieben haben, daher auch der Name der Sendung, Briefe ohne Unterschrift. Sie haben sich Decknamen gegeben und es ist unglaublich schwer, Briefeschreiber, die anonym geschrieben haben, zumal auch noch vor 20, 30 Jahren, noch länger her, zu ermitteln.
Diese Sendung in der BBC lief im deutschen Programm, das heißt, das war ein Programm, es war rundum in deutscher Sprache. Das wollte man eigentlich nach dem Nationalsozialismus Ende, nach dem Zweiten Weltkrieg abschaffen, aber es blieb dann. Und die Sendung Briefe ohne Unterschrift lief in einem erstaunlich langen Zeitraum, nämlich 1949, das war die Gründung von BRD und DDR, bis 1974. Und die Hauptfigur, die das initiiert und über viele Jahre moderiert hat, war Austin Harrison. Den haben sie nicht mehr kennengelernt.
Nee, den hätte ich gerne kennengelernt. Das ist eine sehr schillernde, interessante Figur. Der starb 1981, circa 6 Jahre, nachdem er sich von dieser Sendung zurückgezogen hatte. Ja, das war einfach ein aufregender Mensch, also intellektueller. Der hat an die europäische Idee geglaubt. Er sprach sehr Deutsch, fließend Deutsch. Und hat sich für Freiheit und Demokratie eingesetzt und lief natürlich, und das macht das besonders spannend, auch immer unter dem Fragezeichen, war er Agent oder Journalist?
War er mutig? Denn er ging ja immer wieder in die DDR.
Er war auch mutig, er war allerdings, glaube ich, auch angstlos und er hat es alles, also auch die DDR, das kann man den Akten entnehmen, mit diesem typisch britischen Humor genommen oder beziehungsweise typisch britisch nicht ganz ernst genommen. Insofern wahrscheinlich auch die Gefahr, der er zuweilen ausgesetzt war, auch das kann man den Akten entnehmen, sich dieser Gefahr nicht bewusst oder hat sie einfach nicht ernst genommen.
Aber es ist ihm nie richtig was passiert, anders als manchen Kollegen.
Nee, ihm ist nichts passiert.
Ja.
Es gab den Plan, ihn zu verhaften in den späten 50er Jahren. In dem Jahr, in dem er verhaftet werden sollte, soweit ich mich erinnere, war das 1958 oder 59, hat das MFS ihn nicht verhaften können, weil er zufälligerweise nicht in die DDR eingereist war. Auch das machte er mindestens zweimal im Jahr zur Leipziger Frühjahrs- und Herbstmesse. Und als er dann wieder einreiste, 1961, wollte das MfS doch lieber von einer Verhaftung absehen, anlässlich des gerade vonstattengegangenen Mauerbaus.
Mhm. Haben Sie einen Lieblingsbrief bei den vielen Briefen?
Naja, es gibt ganz viele Briefe, die sehr, sehr interessant sind, weil sich die Schreiber aus ganz vielen Bevölkerungsschichten zusammensetzten und eben auch aus ganz vielen Altersgruppen Briefe geschrieben wurden. Da gibt es auch sehr witzige Briefe und so. Ich habe keinen Lieblingsbrief, aber ich habe jetzt mal einen ausgesucht.
Mhm.
Der stammt aus dem Jahre 1970, mhm, also relativ spät geschrieben für die Geschichte dieser Sendung, von einem 16-jährigen Mädchen. Und ich finde den sehr eindringlich, deshalb habe ich ihn ausgesucht.
Wissen wir, wer sie ist?
Nein, das wissen wir nicht.
Das heißt, die Stasi hat die Schreiberin auch nicht identifizieren können, wie in manchen anderen Fällen?
Der Brief erreichte die BBC. Die Stasi überführt hat, waren immer Schreiber, deren Briefe vom MfS abgefangen wurden.
Und es wurden keine Briefe dann abgefangen und trotzdem weitergeschickt, oder?
Also darüber habe ich keine Kenntnis.
Okay. Also jetzt lesen Sie von dem Mädchen was vor, richtig?
Genau, das lese ich jetzt mal vor.
Okay, gerne.
Dieser Brief erreichte Harrison am 16. April 1970. Und sie schrieb: Ich habe nämlich einen Berufswunsch, der zurzeit in der Volkswirtschaft nicht so notwendig gebraucht wird. Dann wird aus mir eben etwas anderes gemacht. Ich möchte an meinem späteren Beruf einmal Freude haben und etwas leisten können. Die Berufswahl ist so ein wichtiger Schritt. Der Verlauf des gesamten weiteren Lebens entscheidet sich doch damit. Aber ich kann diesen Schritt nicht allein tun. Was gibt mir auch das Recht dazu? Schließlich hat der Staat mich ausgebildet und da bin ich ihm gegenüber verpflichtet. Manchmal will mir das einfach nicht in den Kopf. Aber um das alles zu verstehen, fehlt mir wahrscheinlich das nötige Klassenbewusstsein. Zur erweiterten Oberschule bin ich ja doch auch nur gekommen, weil ich in der Schule was verstanden habe. Vor allem aber, weil ich es verstanden habe, in gewissen Situationen gewissen Leuten nach den Mund zu reden bzw. zu schweigen. Ich finde das selbst von mir charakterlos. Aber was soll ich machen? Wir werden ja zur Lüge erzogen. Manchmal kann ich Wahrheit und Lüge nicht mehr unterscheiden. Die ganze Welt ist verlogen und die ganze Politik besteht nur im Wetteifern von Lügen. Hat das Leben da überhaupt noch einen Sinn?
Heftig.
Ja, vor allen Dingen für so ein junges Mädchen. Ja. Mhm.
Mhm. Wie hat sie unterschrieben?
Ehrlich gesagt, habe ich dieses Kürzel nicht ins Buch aufgenommen.
Okay.
Aber man kann andere Kürzel nennen, die verwendet wurden.
Mhm. Zum Beispiel?
Zum Beispiel Faust, zum Beispiel
Büchner.
Büchner, zum Beispiel Klein Liesel aus Bautzen, wenn wir schon mal in der Gegend sind.
Mhm.
Oder Prima Obst oder The Prince Peace Ulbricht. Also da gab es auch Tintenfisch gab es. Es gab unglaublich viele Kürzel.
Was stand denn als Absender typischerweise auf so einem Brief-Kuvert drauf? Keiner?
Entweder keiner fingierte oder wenn jemand nicht auf die Warnung des Sprechers der Sendung, nämlich Austin Harrison, gehört hatte, eben der eigene. Vielleicht kann man das direkt vorausschicken. Die BBC oder in der Sendung wurden Adressen genannt, an die Hörer Briefe schreiben konnten.
Savignyplatz zum Beispiel, in der Gegend.
Naja, das war das Büro der BBC.
Kantstraße?
Genau, am Savignyplatz und der Kantstraße in West-Berlin. Mhm. Dahin wurden die Briefe nicht geschickt, mhm, sondern an fingierte Adressen in West-Berlin. Die wurden in der Sendung genannt. Die wechselten zweimal wöchentlich. Damit die Hörer wussten, wohin sie überhaupt schreiben sollten, wurden diese Adressen genannt in der Sendung.
Und zwar ganz offen als die Adresse, ganz wo man es hinschicken soll.
Genau. Und die Postämter in West-Berlin waren von diesen Adressen in Kenntnis gesetzt durch die BBC oder durch das Berliner Büro der BBC am Savignyplatz und hat diese Briefe gesammelt. Die wurden dann gesammelt an das Büro am Savignyplatz getragen und von dort per Kurier nach London verfrachtet. Die Briefeschreiber sollten, auch das wurde des Öfteren in der Sendung gesagt, möglichst wenig Hinweise auf ihre Identität in ihren Briefen geben. Oder auf, also sei es, dass sie schrieben, wo sie arbeiten oder wo sie zur Schule gehen, ländliche Gegenden beschreiben oder so. Bloß nur ja nichts, damit die Stasi in irgendeiner Weise auf sie aufmerksam werden konnte. Also diese Warnung gab es auf jeden Fall. Und wenn jemand dann trotzdem mit seiner eigenen Adresse hinten das Kuvert vermerkte, das ist natürlich, wäre dämlich gewesen.
Mhm. Dieser Brief war also einer, der durchging, der nicht in die Fänge des Ministeriums für Staatssicherheit geriet. Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass modern anmutende Tests stattfanden, also zum Beispiel Blutgruppe beim Schließen des Kuverts, also Speichelprobe quasi. Und da kriegt man dann raus, es war Blutgruppe B meinetwegen, das könnte dann der oder die gewesen sein. Ich habe jetzt ein Beispiel aus Ihrem Buch von einem Schüler, der sehr emsig, auch noch als 17-Jähriger schreibt und der dann wirklich verhaftet wurde über ein sehr interessantes Verfahren, weil die Stasi, das schreiben sie sehr deutlich, auch mit vielen Originalzitaten aus den Briefen und aus den Akten, weil man dann auf die Idee kam, es war diese Oberschule und ja. Dann ließ man einfach die mal so eine Hausaufgabe schreiben und machte dann gut getarnt quasi mit diesem einfach mal eine Hausaufgabe, machte man einen Handschriftenvergleich. Mhm. Und im Handschriftenvergleich war die DDR-Spitze, denn es gab am Institut in Potsdam, juristische Fakultät, richtig ein Lehrgang, der sich damit beschäftigt hat. Das habe ich jetzt wiederum vor längerer Zeit mal recherchiert. Und da habe ich mich immer gewundert, warum die Handschriftenerkennung so wichtig ist. Aber hier ist die wichtig. Also Beispiel Buchstabe A, der Grundstrich und die Abschlussschleife sind durch einen rechtswendigen Aufstrich miteinander verbunden. Also wirklich bizarr, steht in Ihrem Buch. Ja, wie kamen die Briefe von der Deckadresse in West-Berlin nach England?
Vom Savignyplatz ist dann ein englischer Mitarbeiter des BBC oder wahrscheinlich auch von der Armee oder irgendwelchen Alliierten, der britischen Alliierten, mit den Briefen nach London geflogen und die gingen dann direkt zum Sender.
In London, im Bush House?
In London,
oder
genau,
am Oxford?
Ins Bush House. Ja, nee, okay. Ins Bush House.
Ins Bush House, okay.
Dort wurden die dann in der Redaktion von Harrison und seinen Mitarbeitern gelesen, ausgewertet. Harrison hat sich zu dem einen oder anderen, es wurden ja auch nicht alle Briefe verwendet, ne? Die haben natürlich schon dann nochmal ausgesucht, was eignet sich nicht. Und dann haben die sie verwendet halt.
Haben Sie den Eindruck gehabt, dass ausreichend Briefe ankamen über die vielen Jahre?
Naja, also ich hatte den Eindruck, dass am Anfang, also auch 49, da hieß die Sendung ja noch gar nicht Briefe ohne Unterschrift. Das war damals noch der sogenannte Funkbriefkasten und die Briten wollten an dieser Art und Weise des Sendens festhalten, weil sie sehr schnell gemerkt haben, dass unglaublich viele Briefe aus der noch damaligen bestehenden sowjetisch besetzten Zone, kurz SBZ, kamen. Und dass auch von dort schon Leute schrieben, sie wollen lieber ihren Namen nicht verwenden, ne? Und dass sie das Gefühl hatten, diese Art und Weise des Sendens ging ja auf 38 zurück. Also dieser deutsche Dienst wurde ja 38 eingerichtet während der Nazi-Zeit. Da kamen dann Exilanten zu Wort und es wurde gegen die Nazis viel geredet und Leute, die in Deutschland BBC hörten, das war ja auch verboten, damals unter der Nazi-Herrschaft BBC zu hören. Und diese Kultur der Aufklärung wollten die halt auch nach dem Krieg weiter betreiben. Die Briten, als sie merkten, aus der SBZ kommen unheimlich viele Briefe. Und in der ersten Zeit der SPZ und dann auch der ersten Zeit der DDR kamen sehr, sehr viele Briefe, vor allen Dingen zu bestimmten historischen Ereignissen, sprich 1956, als der ungarische Aufstand stattfand, 1953 der Aufstand in der DDR oder 17. Juni oder 1961, nachdem die Mauer gebaut war oder auch davor schon, als es die ersten Anzeichen gab, dass hier irgendwas ganz Komisches stattfindet. Am Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre noch, als die Politik sich langsam änderte unter Brandt, ne, oder diese Ost-West-Annäherung. Mhm. Genau. Mhm. Je ausgetüftelter die Überwachung der Post durch die Stasi wurde, desto weniger Post kam. Das nahm dann auch immer wieder ab. Das nahm ab zum Ende der Sendung, weil die Postüberwachung besser war und b, weil nach der Anerkennung der DDR, der offiziellen, die Leute halt auch gedacht haben, ja, was sollen wir hier noch weiter schreiben, das bringt ja eh nichts. Das war dann für sie quasi der Status quo in Stein gemeißelt und die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung für viele der Hörer in der DDR perdu.
Warum waren Sie in Reading?
Na, das ist das Written Archive, das Archiv der BBC mit den schriftlichen Unterlagen, und dort lagern diese Briefe.
Das heißt, die kamen ursprünglich nach London ins Bush House, ins Zentrum von London, und dann, als die abgefeiert waren, quasi gingen sie in dieses Archiv in Reading.
Also ich nehme mal an, dass die erst später in das Archiv nach Reading gewandert waren. Die Sendung wurde 74/75 eingestellt. Es gab eine Nachfolgesendung unter einem anderen Namen, auch mit einem anderen Format und ohne Austin Harrison. Solange es Zuschriften gab, in welcher Form auch immer, die sind nicht alle sofort nach Reading gewandert. Also der deutsche Dienst wurde 1990 abgewickelt. Oder war es etwas später? Das weiß ich jetzt nicht. Mit Jahreszahlen bin ich jetzt nicht so gut. Ungefähr, müsste passen. Mhm. Gegebenenfalls sind die erst dann dort alle hingewandert. Auf jeden Fall sind sie dort alle archiviert. Mhm. Ab wann, kann ich nicht sagen.
Können Sie gerade mal auf Ihr Smartphone gucken, ob es brav aufnimmt?
Ja. Nimmt wunderbar auf.
Sie hören
111 Kilometer Akten.
Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
Können Sie es quantifizieren, wie viel Zeit Sie in diesem BBC-Archiv in Reading verbracht haben und wie viel Zeit Sie im Archiv der Stasi verbracht haben?
Kann ich nicht.
Denn Ihr Buch ist eine Mischung aus beidem.
Genau. Und ungefähr 1:1. Ich war zweimal in Reading, jeweils eine halbe Woche. Und habe dann an diesen Tagen in Reading jeden Tag, an dem ich dort war, auch in diesem Archiv verbracht. Da die knapp nur Zeit bemessen war und es ein unglaubliches Konvolut an Foldern mit diesen Briefen gibt, habe ich dann dort erstmal mehr oder weniger diese Briefe überflogen und so gescannt mit den Augen. Ja. Ich durfte Fotos machen und alles, was mir interessant erschien, habe ich abfotografiert. Gelesen habe ich die dann erst wieder, als ich in Berlin war. Also wenn man das dann, die Recherche, die Vor-Ort-Recherche, das Scannen der Briefe und dann das Abfotografieren plus dann die Lektüre in Berlin zusammenrechnet, habe ich sehr viel Zeit damit verbracht. Mhm. Und was die Recherche in der BSTU angeht, also ich habe, sagen wir mal, insgesamt dieses ganze Thema angefangen zu recherchieren 2014 Ende und das Buch ist 2017 erschienen. Ich habe die ganze Zeit immer wieder recherchiert. Am Anfang natürlich mehr als dann zum Ende des Schreibens hin. Aber es kam natürlich auch immer wieder was Neues auf.
Sind Sie ins Archiv gegangen dann auch?
In die BSDU bin ich gegangen, ja. Natürlich.
Okay.
Da habe ich die Akten gefunden zu Harrison. Mhm. Die liefen unter dem Decknamen Werfer. Da habe ich natürlich die Akten eingesehen, natürlich immer mit Erlaubnis der Betroffenen, die gefasst wurden von der Staatssicherheit, vor allen Dingen Karl-Heinz Borchert und alle möglichen anderen Querakten, die zu dem Forschungsthema passten. Und natürlich habe ich auch unglaublich viele Akten durchforstet, in dem möglicherweise abgefangene Briefe hätten sein können. Mhm. Ich habe viel Zeit dort verbracht.
In den Archiven verbracht, in den beiden Archiven verbracht.
In beiden, ja.
Gab es noch ein drittes?
Nee, es war vorwiegend BSDU und Reading.
Und haben die beiden Archive sich, also ergänzt, das sieht man in dem Buch, aber waren in den Stasi-Akten quasi Belege dafür, dass diese Briefe wirklich ein Problem waren, zum Beispiel. Also hat das eine das andere bestätigt? Oder gab es Widersprüche?
Also natürlich wurde mir klar, dass die Briefe ein Problem für die DDR waren oder für den langen Arm der Stasi, beziehungsweise für die ausführende Macht des SED-Regimes, was ja die Staatssicherheit war. Die haben diese Sendung als Feindsendung betrachtet, haben den Begriff tatsächlich aus der Nazi-Zeit übernommen, was mich damals unglaublich schockiert hat, und die Sendung als sogenannte Hetzsendung betrachtet und alle diese Briefeschreiber, die dorthin schrieben, als vermeintliche Feinde des bestehenden Systems. Mhm. Das heißt, die galt es zu verfolgen, weil sie ja Kritik äußerten, ihre freie Meinung äußerten, weil sie an den sozialistischen Grundfesten rüttelten. Und
ich meinte mit meiner Frage eher, also in der Wissenschaft, wenn wir jetzt wissenschaftlich recherchieren im Stasi-Unterlagenarchiv, dann kommt ja oft die Frage auf, können wir diesen Akten trauen? Und oft kann man diesen Akten trauen, weil nun mal die IMs zum Beispiel sehr präzise Buch geführt haben, über wann jemand wo aufgetaucht ist.
Ja.
Und manchmal aber stimmen diese Dinge natürlich aus irgendwelchen Gründen nicht. Und das war meine Frage. Gab es, also jetzt mal ins Blaue hineingedacht, gab es mal eine Stasi-Akte, die Sie gelesen haben, die sich auf einen Brief bezog und den Brief zitiert hat, der aber nicht wirklich so geschrieben war, Beispiel?
Also es gab durchaus Briefe, die, wo klar war, dass das wahrscheinlich jemand vom MFS geschrieben hat. Die hörten ja auch mit. Mhm. Also die waren ja komplett informiert über diese Sendung. Mhm. Es gibt ja auch noch vereinzelt Aufnahmen davon. Sie wussten über die Deckadressen in West-Berlin Bescheid. Also eigentlich haben die Briten relativ transparent gearbeitet, ja.
Mhm. Sie sagen, das MFS hat mitgehört, hat diese Sendung also immer wieder eingeschaltet. Die kam wöchentlich, soweit ich weiß, oder?
Die Sendung, die lief wöchentlich, immer freitags. Die wurde auch gestört, vor allen Dingen am Anfang. Mhm. Der Sendung, also am Anfang, nachdem die entstanden war, die Sendung, später in den 70er Jahren dann weniger, irgendwann mussten die, glaube ich, diese Störsender auch abbauen. Jedenfalls gab es da unheimlich viel Störfaktoren und es kam natürlich auch darauf an, wo man in der DDR wohnte, ja, ob man diesen Sender empfing. Viele haben das nur zufällig plötzlich, haben am Radio gedreht und dann, Briefe ohne Unterschrift, interessante Sendung. Und es gab dann auch Anfragen, aber das kann ich auch detailtechnisch nicht erklären, für irgendwelche Karten, die DDR-Bürger erfragten bei der BBC, um den Empfang verstärken zu können und so.
Mhm, Frequenztipps und so weiter wahrscheinlich.
Ja,
auch.
Ja, genau.
Ja. Also in der DDR hörte man DT64 zum Beispiel, wenn man ein bisschen kritisch unterwegs war. Das war der DDR-Jugendsender quasi. Dann hörte man gerne den Saarländischen Rundfunk. Ich weiß gar nicht genau, warum. Wahrscheinlich hat der über Langwelle gesendet oder Mittelwelle. Dann hörte man den RIAS natürlich.
Natürlich,
und den SFB. Und dann hörte man eben auch die BBC. Ist der RIAS ein Thema gewesen, was Sie flankierend immer wieder bemerkt haben? Denn an den RIAS wimmelt es ja noch mehr an Briefen.
Der RIAS hatte natürlich auch ähnliche Sendungen, aber wirklich nur ähnliche Sendungen. das klingende Radiorätsel oder da wurden viele Briefe hingeschrieben mit Musikwünschen oder was weiß ich. Es gibt eine schöne Aussage von jemandem zu Harrison, vom Rias, der gesagt hatte, wir kriegen mehr Briefe als ihr, aber ihr habt die bessere Sendung. Damit war Briefe ohne Unterschrift gemeint. Ja. Mhm. Der natürlich galt Rias auch als Feindsender.
Mhm. Mhm.
Der war aber einfacher zu empfangen. Und ja. Ja. Klar.
Hatten Sie das Thema schon, jetzt komme ich auf eine ganz andere Zeit, nämlich Ihre eigene Biografie, hatten Sie das schon, als Sie in Jena und dann später in Berlin wohnten als Kind? Gab es da das Hören von BBC? War das ein Thema bei Ihren Eltern zum Beispiel?
Nee, also das kann ich mich nicht erinnern. Ich bin mir sicher, dass mein Onkel Karl-Heinz Schädlich BBC gehört hat. Aber bei meinen Eltern habe ich das, die haben, also kann ich mich nicht erinnern, dass die BBC gehört hätten. Die haben auch kein Englisch gesprochen. Insofern haben die das nicht gehört.
Aber den
die
deutschen haben, Dienst?
Ja, nee, die haben das nicht gehört. Die kannten auch, ehrlich gesagt, nachdem ich auf diese drei Worte gestoßen war in den Akten, Briefe ohne Unterschrift, habe ich auch rumgefragt. Mhm. Innerhalb der älteren Verwandtschaft. Kennt ihr die Sendung? Habt ihr BBC gehört? Nee, das war eigentlich nicht üblich. Die haben eher westdeutsches Radio gehört.
Woher wissen Sie, dass Ihr Onkel das gehört hat?
Na, mein Onkel, der war Historiker, promovierter Historiker. Sein Steckenpferd war der britische Geheimdienst. Er war unglaublich anglophil und sprach fließend Englisch und hatte tatsächlich, während er seine Dissertation schrieb, über Kim Philby, den berühmten Doppelagenten, Kontakt zu BBC-Journalisten. Das war Ende der 60er Jahre in Ost-Berlin. Und das waren die Vorgänger von Harrison. Also nehme ich an, ganz stark an, dass er Hörer der BBC war, nicht nur in den 60ern, sondern später auch noch.
Damit wird es eine richtig tragische Familiengeschichte. Das müssen wir jetzt, glaube ich, kurz erklären. Ihr Onkel war E.M. Schäfer. Und hat Suizid begangen 2007 und hat auch ihren Vater, also seinen Bruder, mächtig ausgespäht. Und das war ein familiäres Debakel natürlich.
Ja, das kann man so sagen.
Ja. Wollen wir gerade noch über Ihr Schlüsseljahr 1977 sprechen? War das ein Schlüsseljahr, so zurückblickend? Oder war Ihr Weg in die USA das Wichtigere?
Ja, das würde ich, naja gut, das kann man vielleicht nicht ganz voneinander trennen. Das eine war natürlich eine tiefgreifende Erschütterung, die Ausreise aus der DDR in die Bundesrepublik. Entwurzelung, Neuanfang, Orientierungslosigkeit, vor allen Dingen für die jüngere Generation, sprich die Kinder der ausreisenden Erwachsenen. Weil
Sie waren 12.
Ja, genau, meine Schwester 4 und wir waren eigentlich mehr oder weniger auf uns allein gestellt dann, weil die Eltern ganz andere Sorgen hatten. Dann der Schritt nach Amerika war natürlich persönlich für mich sehr wichtig, weil ich beschlossen hatte, ich kann nicht immer mein Leben bestimmen lassen von äußeren Einflüssen oder Entscheidungen der Eltern. Ich muss jetzt einen eigenen Entschluss fassen und dieses ganze Ost-West-Geschehen persönlicher Art auch mal aus der Entferne betrachten. Und das war natürlich unglaublich wichtig, ja.
Aber Sie sind trotzdem ausgerechnet in die Stadt zurückgekommen, wo Sie herkamen.
Ja, warum? Das war die einzig mögliche Stadt in Deutschland für mich, nachdem ich 12 Jahre in Amerika gelebt hatte, war mir alles andere in Deutschland viel zu klein.
Und aber warum sind Sie aus den USA zurückgekommen?
Das hatte persönliche Gründe.
Okay, das heißt, Sie haben Distanz gefunden und sind dann mit dieser gewonnenen Distanz zurückgekehrt nach Berlin.
Genau, ins vereinte Deutschland. Ein Grund war natürlich auch, dass da Familie war, ne?
Sie sind Schriftstellerin und Autorin. Ihr Vater ist es auch, Hans-Joachim Schädlich. Und ich habe eine enge Freundin, die auch schreibt und veröffentlicht. Und sie ist die Tochter von einem sehr berühmten, inzwischen verstorbenen auch Autor. Sie schreibt, das merkt sie, glaube ich, jetzt erst so langsam, ihr Leben lang gegen diesen Vater an, weil der einfach so dominant und so bekannt war. Mhm. Können Sie das Gefühl nachvollziehen?
Nee, wir sind autonome. Wir betrachten uns als autonom und wir unterstützen uns auch gegenseitig. So kann man es eigentlich sagen. Also ich schreibe nicht gegen den Vater an, man schreibt eher gegen die Rezipienz an. Das kommt ja immer auf die Leser an oder auf die Kritiker oder die Rezipienten der Literatur. Wenn die das immer so betrachten, Tochter von, Sohn von, dann ist es natürlich unglaublich schwer. Dagegen kommt man nicht an. Aber genau. Mein Vater und ich, wir haben damit eigentlich keine Schwierigkeiten. Keiner schreibt gegen den anderen an.
Ihr Vater hat 1992 eine vielbeachtete Erzählung veröffentlicht, die Sache mit B. Da geht es um seinen Bruder, um den E.M. Schäfer. Und Sie haben 2009 immer wieder Dezember, der Westen, die Stasi, der Onkel und ich geschrieben. Warum diese zeitliche Distanz? Also zwei völlig verschiedene Werke natürlich.
Ich habe in Amerika gelebt, 92. Und habe mich auch davon erstmal, Gott sei Dank, distanzieren können von dieser Nachricht, dass der EM war. Das haben wir ja 92, also unser Vater hat den enttarnt, als er in die Akten sehen konnte.
Im Stasi-Unterlagenarchiv.
Genau, damals noch unter Gauck. Er war ja einer der ersten in so einer Gruppe von Leuten, die als erste diese Akten einsehen durften, nachdem die öffentlich waren oder offen einsehbar, die Erlaubnis bestand, sie einzusehen. Und ich habe mich der ganzen Sache erst viel später gewidmet, nachdem 2006 Artikel zu Karl-Heinz Schädlich erschienen waren, nachdem Journalisten herausgefunden hatten, dass der auch Grass ausspioniert hatte. Da gibt es eine eigene Akte. Und was mich damals einfach angestachelt hat oder auch nochmal mich umgetrieben hatte, war, dass es immer nur um die Namenhaften geht, ne? Die bespitzelt wurden, also die namhaften Künstler und Schriftsteller oder Bürgerrechtler, aber nie um die, die auch zum Teil ausreisen mussten, aus der DDR ausgebürgert wurden und so weiter und so fort, nie aber um die Angehörigen, die mitgegangen sind, sprich die Töchter, Söhne oder auch Frauen. Mhm. Und auch da war es wieder ja der Hans-Joachim Schädlich, der bespitzelt wurde und so weiter. Und dann dachte ich, Moment mal, der hat uns aber auch was angetan, dieser Onkel, also unserer Mutter, meiner Schwester. Das war der Impuls, dieses Buch zu schreiben. Und mich dann dieser ganzen Sache nochmal zu nähern und der Text von unserem Vater, der ist natürlich sehr persönlich und ich wollte eigentlich mich der Frage nähern, warum hat er das gemacht und was tut Verrat mit den Betroffenen, sprich uns, und was macht es oder wie reagieren Leute, wenn sich jemand erschießt, dann wurde nämlich das Täter-Opfer-Verhältnis umgedreht. Wir waren plötzlich schuld. Also das ist ja, hat ja mehrere Ebenen, dieses Buch.
Sind Sie für dieses Buch auch nochmal ins Archiv gegangen, also in Stasi-Unterlagen?
Ja, natürlich. Ja. Er hatte sich 2007 erschossen öffentlich. Da hatte ich schon angefangen zu schreiben und nachdem er sich erschossen hatte, wollte ich unbedingt sofort alles einsehen, was auch nur irgend möglich ist. Hab dann Zugang bekommen zu den Akten. Vorher hatte ich mich eher mit denen beschäftigt, die unser Vater schon hatte in Kopie. Und das Kuriose ist ja auch, kann man vielleicht jetzt, da wir ja über Briefe ohne Unterschrift schreiben, sprechen wollten, diese Quelle Karl-Heinz Schädlich auch zu Briefe ohne Unterschrift geführt. Also er war nicht nur Quelle für die EM, sondern, und das ist vielleicht das Ironische an der ganzen Sache, auch für mich.
Wie wurde denn Ihr Umzug, nenne ich das mal, von Ost nach West 1977 finanziert? Wissen Sie das?
Wie der finanziert wurde?
Ja.
Na, es wurde ein Ausreiseantrag gestellt. Hans-Joachim Schädlich hat ja, nachdem Biermann ausgebürgert worden war, diese Petition gegen die Ausbürgerung unterschrieben, hat seine Unterschrift nicht zurückgezogen wie andere Und daraufhin ist er und dann infolgedessen auch die Familie, die nahe Familie, die Kernfamilie in Schwierigkeiten geraten. Er verlor alle möglichen er verlor seine Arbeitsstelle oder auch Honorarverträge, konnte nicht mehr für die Familie aufkommen. Unsere Mutter wurde unter Druck gesetzt und es blieb eigentlich nichts anderes übrig, als einen Ausreiseantrag zu stellen, der zunächst abgelehnt, aber irgendwann dann auf Druck des Westens, da spielte damals Herr Gauß eine große Rolle, dem wurde stattgegeben und wir konnten ausreisen.
Wenn Sie die Briefe ohne Unterschrift jetzt nochmal Revue passieren lassen, die geben einen ganz tiefen Einblick in die Zeit des sogenannten Kalten Kriegs und die Vermischung zwischen Rundfunk und Geheimdiensten. Der Geheimdienst hatte sicher seine Finger irgendwo drin, aber nicht in der Form wie die DDR, das Ministerium für Staatssicherheit, das vermutete. Oder konnten Sie da irgendwas klarziehen, dass die BBC sicherlich nichts an MI6 geliefert hat? Oder gab es da irgendwelche Hinweise?
Ich habe keine gefunden. Die Vermutung liegt aber nahe, da die BBC vom Homeoffice finanziert wurde. Und dass Briefe auch vom Geheimdienst, vom MI6 ausgewertet wurden, kann man vermuten, da ja des Öfteren auch in Briefen Beschreibungen waren, zum Beispiel von Truppenzusammenziehungen um den Prager Frühling herum. Und so, also wenn da solche Informationen geschrieben wurden und auch London erreichten, wurde das sicherlich geheimdienstlich ausgewertet. Dass Harrison Geheimagent war, wage ich zu bezweifeln. Das wurde ihm angedichtet von der Stasi, aber er war vornehmlich Journalist.
Ein ganz prima Gespräch. Wollen Sie noch irgendwas Wichtiges sagen?
Nee, eigentlich nicht. Also doch, man kann natürlich noch hinzufügen, dass diese Ausstellung oder auch das Buch eigentlich aktueller nicht sein könnten. Ja, welche Wege muss man heute gehen, um seine Meinung frei äußern zu können in Staaten, die Unterdrückerstaaten sind?
Ach so, was war Arno Hübner für ein Typ, so als Typ?
Mein Opa?
Ja.
Kommen Sie denn jetzt auf den freie Meinungsäußerung? Der war ein super Typ.
Das müssen wir jetzt nicht weiter erläutern, das wollte ich eigentlich nur so hören.
Ja, der war ein sehr, sehr, sehr guter Opa, ein Humanist, würde ich sagen.
Okay.
Gegner des Nationalsozialismus.
Und Professor für Staats- und Rechtstheorie in Jena.
Genau. Der hat nie Einserkandidaten genommen, immer die Zweier. Als seine Assistenten, weil er immer gesagt hat, die Zweier, die haben auch noch ein anderes Interesse, als nur zu streben. Die waren ihm interessanter.
Sie hörten ein Gespräch mit der Autorin Susanne Schädlich über die Briefe von DDR-Bürgerinnen und Bürgern an eine Radiosendung der BBC in den 1950ern bis in die 1970er Jahre. Ihr Buch trägt den Titel der Sendung »Briefe ohne Unterschrift«, wie eine BBC-Sendung die DDR herausforderte. Im Frühjahr und Sommer 2021 ist eine Ausstellung zu dem Thema im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main zu sehen. »Briefe ohne Unterschrift«, DDR-Geschichten auf BBC Radio.
Unser Podcast endet immer mit einem akustischen Einblick in den riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang mit dem aktuellen Podcast-Thema. Du kennst ihn schon?
Ja, diesmal habe ich vorher reingehört.
Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Heute hören wir die Ausführung von Oberst Karl Naumann als Politstellvertreter des Wachregiments Berlin zu einem nicht näher bekannten Vorkommnis im Studio Adlershof. Wichtig vor allem war immer die richtige politische Einordnung von Vorkommnissen im viel zitierten gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang, unabhängig von Umfang und Schaden. Stets besorgt um die Innen- und Außenwirkung des Wachregiments nimmt er diese hier vor. Den Ton aus dem Jahr 1970 hören wir komplett, er ist 3 Minuten lang.
Ausgehend von deiner Grundfrage, zu der du gesprochen hast. Hör dir mal an. Ich nehme unser Studio Adlershof vergangene Woche. Technik nicht richtig gemeistert. Nicht richtig gemeistert. Obwohl ich ganz genau weiß, wenn die Genossen sorgfältig arbeiten, und das haben sie uns über Jahre bewiesen, waren wir gut. Nein, sind die. Und verhält sie dich dagegen leichtsinnig, bams, geht doch so, wie es ein Genossen in Studio Adlershof in der vergangenen Woche passiert ist. Nun dann ist der Schaden groß. Er braucht nicht groß zu sein, aber es ist immer drin, dass eben so eine Sache große gesellschaftliche Auswirkungen hat. Denn auch nicht jeder Verkehrsunfall ist ja nicht so, dass man Scherbenhaufen wegräumen müssen, nicht? Oder dass man Menschen da dabei zu Schaden gebracht hat. Oft sind das ja nur die sogenannten kleinen Dinge, aber da damit beginnt's. Ach, das ist nicht passiert, ich war ja gar nicht schuld. Und da ist das eben für viele abgetan. Aber ideologisch ist da gar nicht da damit abgetan. Sondern wenn nicht weitergedacht wurde, was hätte sein können bei dieser Frage, nun dann kommt da so eine Geschichte raus, für uns wird die Sache erst interessant, wenn einer total Schaden hat, für uns wird die Sache erst interessant, wenn einer totgefahren ist. Dann also möchten wir mit uns reden lassen über dieses Problem. Aber sonst, der Mensch macht da nicht solchen Kleinigkeitskram. Wie oft hören wir das, nicht? Wie oft hören wir das? Auf eurem Gebiet und bei unserem Gebiet ist das genauso. Nee, wir können eben nicht einfach sagen, na gut, da haben die eben auf der Skala mal nicht richtig eingestellt. Na Gott, also was wird denn da nun passieren? Werden sowieso nicht alle gehört haben. Und die, die es gehört haben, die sind stark genug. Die sagen, naja, da ist ein Fehler passiert. Nein, nein, das sagen wir nicht. Wir sagen, das ist eine ganz ernsthafte Sache, die wir prüfen müssen vom Gesichtspunkt aus. So geht das nicht mit diesen Machtmitteln, was wir in dieser Beziehung euch in die Hände gegeben haben. Das ist bei Kommunikation so, das ist im Nachrichtenwesen so, das ist also genauso in der Frage der Kfz-Technik. Wo ihr immer wollt, ist sie verbunden in dem Sinne, wo wir vorher gesagt haben, im Kampf, Stärkung, Festigung der Gefechtsbereitschaft unseres Regiments, das ist ja nichts anderes, gar nichts anderes, als unserer Gesellschaftsordnung Sozialismus zu dienen, nicht? So sind die Dinge da. Und diese Seiten zu erkennen von diesen Grundfragen aus, sich auseinanderzusetzen mit diesen Problemen, das ist eben eine sehr entscheidende Frage, weil wir dadurch ja an den Verstand und auch an die Herzen unserer Genossen herankommen. Bleiben wir bei der einen Seite, Helmut, nicht, da sind wir uns ja einig, dann kann der so sein, naja, gut und schön, theoretisch ist die ganze Sache schon richtig, ja, gut, dass sie uns das erklärt haben, aber im Übrigen aus dem Blicke, aus dem Sinn. Aber dann sagen wir, wir sind nicht sehr wirksam gewesen.
Sie hörten
111 Kilometer Akten,
den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.